Live aus dem Endtime Money Money Club. Mein Name ist Phil.
Und mein Name ist Dominik. Und heute wieder eine neue Folge Watchlist Wednesday. Unser kleiner Inspirationspodcast rund um spannende Aktien- und Investmentmöglichkeiten. Wir haben wieder zwei Unternehmen und zwei Titel rausgesucht, die wir euch gerne heute kurz und knackig vorstellen würden. Und ich habe heute wirklich was Spannendes mitgebracht. Es geht hier wirklich um Zukunftstechnologie. Und als ich mich nochmal näher mit dem Unternehmen befasst habe, ist mir ab und zu wirklich so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Es geht um Cellink. Also auf Cellink bin ich aufmerksam geworden, als ich mir mein Portfolio angeschaut habe und auch wohlbekannt mein Investmenthorizont ja wirklich noch weit in die Zukunft liegt, das heißt über 10, 20, 30 Jahre. Und da stellt sich einem natürlich die Frage, was sind wirklich die Zukunftsthemen, in die ich investieren möchte, was sind wirklich die Themenbereiche, wo die Rendite-Diamanten der Zukunft so ein bisschen vergraben liegen. Und generell kann man ja wirklich sagen, dass die Themen Bevölkerung, Technologie und Gesundheit, sprich dieser ganze Gesundheitstechnologie-Bereich, ein sehr, sehr spannender Baustein für ein langfristiges Portfolio. Wie zum Beispiel auch CRISPR, du hattest die Aktie, glaube ich, schon mal vorgestellt vor ein paar Monaten. Da bin ich jetzt auch nochmal drauf aufmerksam geworden. Auch nach wie vor ein super spannendes Unternehmen. Und Cellink ist da so ein bisschen in der gleichen Schiene beheimatet. Man ist noch wirklich am Anfang der Kommerzialisierung und das eigentliche Produkt ist auch noch mehr und mehr in der Entwicklung. Cellink hat den Ansatz, dass natürlich jeder Mensch einzigartig ist und genauso einzigartig sehen sie auch die Krankheiten und die Probleme, denen der Mensch im Laufe seines Lebens zu kämpfen hat. Und wie kann man Krankheiten natürlich am effektivsten bekämpfen? Natürlich mit individueller, personifizierter Behandlung, unter anderem durch 3D-Druck und Bioprinting. So, und genau das macht Cellink. Zunächst fokussiert man sich darauf, Gewebe wie etwa Haut oder Muskelzellen zu produzieren und dann zu implantieren und zu benutzen. Es gibt auch noch andere Themenbereiche, die möchte ich gleich auch noch anschneiden. Aber so ein bisschen das Würstchen, was an der Angel hängt, wo jeder so ein bisschen drauf hinschaut, ist dann natürlich das Drucken von Organen, wie zum Beispiel neuen Herzen oder einer neuen Leber zur Retransplantation. Und ja, man kann sich natürlich vorstellen, was für geile Zukunftstechnologie wäre, wenn das tatsächlich funktionieren wird. Man kommuniziert aber auch ganz klar, man arbeitet dran, man nimmt die ersten Schritte, man hat die ersten Produkte entwickelt, aber dass man wirklich jetzt ein neues Herz drucken kann, das wird noch ein bisschen Zeit dauern. Welche Geschäftsmodelle hat Cellink? Wie gesagt, 3D-Druck im Biotechnologiebereich und sie stellen aber auch die ganzen Materialien rund um den Druck zur Verfügung und die ganzen Technologieabläufe bzw. die Prozesse in diesem ganzen Druckbereich. Das heißt, vertikal integriert im Bereich Bioprinting. Wenn man sich die Top-Shareholders von Cellink derzeit anschaut, die beiden Gründer sind noch mit 17,4 Erik Gartenholm und 11,43 Hector Martinez beteiligt. Das heißt, Gründer geführt und die Gründer sind auch noch richtig mit Anteilen dabei. Kann natürlich gefährlich werden, wenn die irgendwann mal Kasse machen wollen. Aber grundsätzlich finde ich das ganz gut. Was ich auch lustig finde, sind kaum institutionelle Anleger bis jetzt in Cellink investiert. Aber die NRW Bank ist mit 2,12% dabei. Von daher Props an die Freunde von der NRW Bank für einen so zukunftsorientierten Anlagehorizont.
Bekannt für ihre Venture Capitalist Aktivitäten.
Ich würde mich wirklich mal interessieren, wie diese Investmententscheidung da zustande gekommen ist, dass die NRW Bank da vorne dabei ist.
Der Klüngel mal wieder.
Aber zurück zu Cellink. NRW Bank ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Welche Lösungen haben die Jungs da im Portfolio drin? Auf der einen Seite natürlich der Biodruck, aber dann auch die Biotinte, das heißt, die Bio-Inks, das heißt, das Material, das eigentlich in die Printer reingegeben wird, dann Biomaterialien, Reagenzien und auch Desinfektionslösungen. Das heißt, man ist da wirklich vertikal aufgestellt. Die Umsätze, die momentan reinkommen, gehen hauptsächlich über den Druck von Organen, die dann zum Test von Medikamenten und Wirkstoffen genutzt werden. Das heißt, man kann schon Organe drucken, die funktionieren jetzt nicht unbedingt im Körper, aber man kann schon Medikamente oder Wirkstoffe oder vor allem auch Tierversuche, die ja auch regulatorisch jetzt zurückgefahren werden, die kann man durch diese gedruckten Organe oder Zellmembran oder auch Hautimitation halt testen. Und da hat man auch wirklich schon ein großes Spektrum an Kunden gewinnen können. Johnson & Johnson, Novo Nordisk, AstraZeneca, Harvard, Roche, Novartis, Merck, Toyota oder auch die United States Army. Das heißt, da wird diese Technologie schon eingesetzt, um eben diese Tests durchzuführen. Und das ist momentan auch der Bereich, wo Selling tatsächlich schon Geld verdient. Auch was sie im Annual Report ausschreiben und wo sie, glaube ich, auch stolz drauf sind, ist die Anzahl der Publikationen. Das heißt, wie oft wird das von CellLink produzierte oder erforschte tatsächlich rezitiert und in wissenschaftlichen Publikationen genutzt. Und da hat man von 2019 auf 2020 fast eine Verachtfachung hingelegt der Publikation. Das heißt, man hat ein deutlich höheres Exposure in diesem ganzen Bereich, was ja nur positiv für diesen ganzen Biotech, für dieses ganze Biotech-Segment sein kann. Wenn man sich die Zahlen so ein bisschen anschaut, man kann wirklich klassische Bewertungskennzahlen wie KGV, KUV, KBV sehr schwer zur Hilfe ziehen. Auch ein Piotrowski F-Score, der ist unterirdisch, weil natürlich noch kein Gewinn gemacht wird. Man ist tatsächlich sehr potent ausgestattet mit Kapital. Das hat auch damit zu tun, dass man letztes Jahr unter anderem eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat. Das heißt, da wurde auch der jetzige Investor ein bisschen verwässert, was natürlich nicht immer so ganz so ideal ist. Nichtsdestotrotz ist die Kapitalaufstellung des Unternehmens ist gut, man ist nicht verschuldet, das heißt, man kann auch in die Zukunft jetzt rein investieren und längere Durststrecken ohne jetzt ein positives Nettoergebnis noch durchstehen. Welche Kennzahl ich mir anschauen würde, um zu schauen, wird das Unternehmen in Zukunft profitabel oder nicht, ist einfach der Umsatz. Von 2018 auf 2019 haben wir hier 118% mehr Umsatz erwirtschaften können. Wenn man es auf 4-Jahres-Sicht anschaut, sind wir da sogar im Bereich rund um die 3000%, die man den Umsatz da steigern könnte. Was für mich heißt, okay, man hat eine gewisse Umsatzdynamik drinne. Ich schaue mir nicht die anderen Bewertungskennzahlen an, weil die kann man nicht ernsthaft hier zur Hilfe nehmen. Es ist wirklich mehr dieser lange Horizont, den man anwenden müsste, 15 Jahre, und dann kann sich so ein Unternehmen halt auch nochmal ver-5, ver-10 oder ver-20-fachen, wenn diese Technologie wirklich reift, wenn diese Technologie wirklich diese Marktgröße bekommt, die sie hier auch erwarten. Man redet hier von 200 Milliarden potenzieller Marktgröße. Es ist natürlich auch ein relativ hart umkämpfter Markt. Es gibt viel Konkurrenz. Sie sagen zwar, sie sind Marktführer in dem Bereich, aber das sollte man natürlich auch nicht unterschätzen. Und von daher, das Unternehmen hat jetzt mal einen kleinen Knick gemacht im Kurs. Man könnte jetzt dahergehen und die erste kleinere Position aufnehmen, aber dann ist das für mich auch wirklich eine Aktie hochrisikoreich. Entweder die geht auf Null oder sie verzwanzigfacht sich halt in den nächsten 10 Jahren nochmal. Es ist gut möglich, dass die Aktie nochmal um 80% einstürzt, wenn da irgendwas mal falsch läuft oder irgendwelche Forschungsergebnisse nicht richtig laufen. Und das muss man dann auch einfach, ja, mit hinnehmen, wenn man in so ein Unternehmen investiert. Ich finde die Technologie einfach hochspannend, und wenn man wirklich mal den längeren Zeithorizont hat, was sind wirklich Unternehmen, die vielleicht auch in der Zukunft einen positiven Impact haben können, dann sind es eben diese CRISPR, diese Carbios, die du auch schon mal vorgestellt hast, und so ein CellLink. Das wäre so ein bisschen mein Case hier.
Ich finde die Aktie unglaublich spannend. Generell sind wir ja große Biotech-Fans und wir stellen sowas ja auch gerne mal vor. Man muss hier immer natürlich den Disclaimer anbringen, das ist extrem risikoreich. Wir haben hier eine Bewertung oder sagen wir mal eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden vorliegen. Das ist schon gegenüber den Umsätzen und den nicht vorhandenen Gewinnen extrem hoch bewertet, muss man einfach immer dazu sagen. Und im Biotech-Bereich, auch jetzt das, was CellLink macht, ist ja auch in gewisser Form Biotech, beziehungsweise halt eben nicht das Pharma-Geschäft, aber eben zumindest mal Hardware-Geschäft sozusagen. Und dann eben, befindet sich schon im Biotech-Bereich. Da muss man immer sich auch angucken, was gibt es für Konkurrenten, die ähnliche Technologien anbieten? Wie sind die vor allem finanziert? Das ist wichtig. Welche Investoren sind da drin? Wie sieht es denn mit der langfristigen Markt, Fähigkeit aus, also auch ob der Product Market Fit da ist, gibt es überhaupt eine Nachfrage für sowas. Also da muss man, wenn man sich mit solchen Aktien beschäftigen möchte, schon etwas tiefer reingehen. Ich denke, ob es diese 27 Milliarden schwedische Kronen Marktkapitalisierung gerechtfertigt sind, weiß ich nicht. Aber hier noch der kleine Hinweis, wenn man sich solche Unternehmen anguckt, dann kann man sich auch die Finanzierungssituation angucken und den Börsenwert durch die Verschuldung teilen. Dann kommt man so auf die Kapitalaufnahmefähigkeit, kann man das nennen. Und das sieht hier ganz gut aus bei Selling. Das heißt, sie sind auf jeden Fall attraktiv für diverse Investoren. Könnte ich mir vorstellen, dass das spannend ist. Ich persönlich muss auch hier sagen, ich kann die Technologie an sich nicht einschätzen. Ich weiß auch nicht, inwiefern die halt eben marktfähig sein wird in den nächsten Jahren. Ich finde aber trotzdem das Unternehmen sehr spannend und finde es auch schön, dass wir uns sowas nochmal angucken. Ich muss einfach sagen, ich finde es ultra schwierig zu sagen, ab wann man da einsteigen kann oder nicht. Das ist mit Sicherheit für sehr risikofreudige Investoren ein gutes Investment. Für die, die das ein bisschen mehr streuen wollen, die können natürlich auch in einen ETF gehen, der auch ein bisschen mehr den großen Biotech-Bereich mit Amgen und so weiter abdeckt. Da kann man in Invesco, Nasdaq, Biotech gehen oder auch von iShares gibt es da ein Produkt. In Deutschland sind nicht so viele zugelassen, aber wenn man ein bisschen Angst davor hat, sich jetzt hier volle Kanne in so ein Investment zu stürzen, kann man das auch diversifizieren über ein ETF. Wo wir es jetzt gerade von nicht ganz so super risikoreichen Unternehmen haben, stelle ich doch einfach mal mein Unternehmen vor, und zwar die Einhell Germany AG. Das ist das absolute Gegenteil von Biotech, das absolute Gegenteil von, von Venture Capital. Einhell ist ein Werkzeughersteller, ganz klassisch, so wie man sich vorstellt in Deutschland, entwickelt halt alle möglichen Lösungen für Heim- und Handwerker im Bereich Haus, Garten, Freizeit, sitzt in Landau, hat 1600 Mitarbeiter circa und ja, wie gesagt, ist halt so der typische deutsche Mittelstand, alles, was man sich vorstellen kann, von Rasenmähern über, was weiß ich, Entwässerungstechnik und ja, Elektrowerkzeuge. Ich bin selber nicht so der riesige Hobby-Gärtner oder Hobby-Schrauber, aber ich glaube, dass die Einhell-Produkte vom Preis-Leistungs-Verhältnis her nicht schlecht sind. Die konkurrieren hier natürlich mit Bosch und den anderen großen Herstellern und sind, glaube ich, in einem etwas günstigeren Preissegment unterwegs. Dementsprechend kann man da sagen, vielleicht ist das sogar der beste Preis-Leistungs-Verhältnis-Anbieter auf dem Markt. Vertreiben ihre Produkte auch über die Baumärkte, wie man es kennt, und über den Fachhandel, haben keinen Direct-to-Consumer-Kanal. Das finde ich sehr spannend, weil es natürlich auch eine Chance ist. Und was man hier auch noch wichtig anmerken muss zum Thema Produktsegmente, die haben hier mit der Power Exchange Batterie eine Plattform geschaffen, wo man alle möglichen Produkte von denen halt mit laden kann. Das ist natürlich auch was, was Bosch macht. Und ich finde das insofern interessant, als dass halt aktuell um die 30% des Umsatzes über diese Power Exchange Plattform kommen und in den nächsten Jahren bis auf 40% der Umsatzanteil ansteigen soll. Die Einhell Germany AG ist hier also sozusagen auch so ein bisschen technologieaffin unterwegs. Noch lange nicht so Technologie wie Biotech, aber auch hier ist das ein Wachstumstreiber im Unternehmen. Die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 480 Millionen Euro, ist also so ein SDAX-Kandidat, aber auch hier eher am unteren Ende des SDAX notierend, weil, also von der Größe her, von Marktkapitalisierung her gesehen, ist nicht Teil des SDAX, aber von der Größe halt könnte es da reinfallen. SDAX geht ja auch teilweise über 1 Milliarde Marktkapitalisierung, also hier auf jeden Fall ein kleinerer Player. Warum finde ich aber die Einhell AG aktuell spannend? Warum ist sie auf meiner Watchlist? Das letzte Geschäftsjahr lief interessanterweise sehr gut für die Einhell AG. Man hätte ja meinen können, auch die, dadurch, dass sie halt eben durch Corona ja, tangiert wurden, mit Sicherheit durch Baumärkte, die geschlossen wurden. Na gut, Baumärkte wurden auch wieder schneller geöffnet. Muss man hier einfach dem ganzen Konzern, vor allem der Konzernführung, zugutehalten, dass sie von Anfang an die Lieferketten aufrecht erhalten haben und somit halt die Ware auch immer lieferbar war. Es war natürlich nicht abzusehen, dass Baumärkte etwas mehr geöffnet waren als andere Läden, aber davon haben sie profitiert. Der Umsatz ist um 20% gestiegen und das Ergebnis vor Steuern um 74% auf roundabout 56 Millionen Euro, was dann schon ein in der Corona-Krise extrem erfreuliches Geschäftsjahr war, beziehungsweise es war so das beste Geschäftsjahr, seitdem es den Konzern gibt, und das ist mittlerweile auch schon einige Jahre. Also ja, das fand ich spannend. Und gleichzeitig ist auch das ganze Unternehmen nicht so super teuer bewertet. Wir sind hier bei einem KGV zwischen 11 und 12 ungefähr auf einer 12 Monate rollierenden Basis gesehen.
Das ist auch im Vergleich zum S-DAX relativ günstig immer noch. Und dementsprechend, glaube ich, könnte da Musik noch im Kurs drin sein. Aber bevor wir uns mit der Bewertung beschäftigen, nochmal kurz die Finanzen. Der Gesamtkonzern, also Einhell Germany AG, muss man sagen, ist in mehrere Unternehmen aufgeteilt. Der Gesamtkonzern hat 724,6 Millionen Euro erwirtschaftet im letzten Geschäftsjahr, was halt eben ungefähr 20% mehr ist als im Vorjahr. Und gleichzeitig halt ein Ergebnis von 56,3 Millionen, 73% mehr als das Jahr davor. Schon nicht schlecht. Die Einhell Germany AG, beziehungsweise halt der deutsche Arm davon, hat auch mit 19,3% den Umsatz steigern können, 30% EBIT erhöht und der Jahresüberschuss plus 16% year over year. Nicht schlecht. Der gesamte Konzern ist von der Umsatzstruktur her nach Regionen gesehen in 41% der Dachregion unterwegs. Westeuropa ist mit 19% vertreten, Übersee mit 23%. Osteuropa mit ca. 10% und noch übrige Länder mit ca. 6%. Also auch hier eine schöne Verteilung über die Regionen hinweg. Die Dachregion hier am stärksten. Man kann sich denken, die Deutschen, die Österreicher und die Schweizer lieben es einfach scheinbar zu Hause zu arbeiten. Dementsprechend sind sie auch dort beheimatet und haben dort den größten Umsatzanteil. Ja, ich denke, dieses Unternehmen ist vor allem, jetzt kommen wir zur Bewertung, aufgrund des relativ niedrigen KGVs und auch interessanterweise der fehlenden Analysten-Coverages interessant, weil es gibt nur auf Yahoo Finance einen Analyst, der aktuell die Aktie beobachtet und bewertet. Das ist schon mal insofern interessant, als dass sie halt scheinbar so ein bisschen unter dem Radar fliegt von vielen Investoren. Und das kann oftmals eben dann dazu führen, dass wenn sie eben überraschend gute Zahlen vorstellen, dass halt immer mehr Analysten interessiert sind und da rein investieren bzw. eben die Aktie weiterhin covern. Und neben dieser ganzen Bewertungssache glaube ich persönlich, dass speziell durch Corona eben das Konsumentenverhalten sich ändert und die Leute immer mehr investieren in das Heim, dementsprechend auch mehr Zeit zu Hause verbringen und auch gleichzeitig eben mehr zu Hause heimwerken. Und davon wird Einhell einfach profitieren. Plus, und das ist natürlich auch ein extrem wichtiger Punkt in der Strategie für 2021 und die nächsten Jahre, es sollen weitere Markteintritte passieren, und zwar in Asien und Mittelamerika, wo natürlich bei einem Unternehmen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis mit Sicherheit viel Potenzial ist für die Absätze. Plus, wie ich schon erwähnt habe in der Einleitung, Power Exchange oder Power Exchange mit dem X soll den Umsatzanteil von ca. 40% ausmachen. Mittelfristig auch das spannend. Ja, ich denke, damit habe ich ja schon mal einen Case und deswegen ist auch Einhell auf meiner Watchlist.
Ihr werdet es alle nicht wissen, aber ich komme ja aus Remscheid, Lennep, eins der einzigen drei Städte in Deutschland mit zwei deutschen Museen. Ich glaube mit München und Berlin, die haben auch mehr als zwei deutsche Museen. Das Deutsche Röntgenmuseum und das Deutsche Werkzeugmuseum. Das heißt, aus meiner Heimat habe ich natürlich eine gewisse Affinität zum Thema Werkzeug. Von daher ist so ein Player natürlich durchaus interessant. Schade, dass er nicht aus der bergischen Region kommt, das würde natürlich nochmal geiler sein. Ich glaube, das Analysten-Coverage, das du meinst, ist von der Warburg Research, das habe ich gefunden. Die haben nach dem Q1-Bericht jetzt auch nochmal ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Was ich wirklich interessant finde, ist das KGV hier. Also wo kriegt man noch ein KGV von 11? Das ist wirklich außergewöhnlich niedrig. In Zeiten der Tech- und Biotech-Player, wo mich ein KGV von 70 mittlerweile kalt lässt, ist natürlich ein Unternehmen, was wirklich mal Geld verdient, was wirklich mal auf Grundlage des momentanen Preises faires und gutes Geld verdient, ist natürlich mal erfrischend. Und eine Dividende gibt es auch, Performance sieht ganz gut aus, von daher sieht das nach einem relativ soliden Investment-Case aus.
Genau, solide, glaube ich, trifft es ganz gut. Da sind jetzt wahrscheinlich keine unglaublichen Kurssprünge wie bei manchen Biotechs zu erwarten, das ist natürlich klar. Wenn man es jetzt gegen den S-DAX hält, dann hat auch Einhell relativ gut performt in letzter Zeit, teilweise halt deutlich outperformt den S-DAX. Ich denke, das ist halt gerade Corona geschuldet, aber trotzdem halt interessant, dass das KGV im historischen Vergleich auch zu Einhell
also zum einen hält KGV relativ sich im Maßen halt eben hält, dementsprechend spannend von der Bewertung her und wenn wir es auch nochmal von der Qualitätsschiene uns her angucken, die Umsatzentwicklung über die letzten 5 Jahre, ca. 7,8% per annum, auch die Stabilität des Umsatzwachstums ist super. Wir haben ein Earnings-per-Share-Wachstum von 72% auf letzten 5 Jahre gesehen. Auch das extrem gut. Ja, auch die Finanzierungssituation, da lässt sich eigentlich kaum irgendwie was finden, was jetzt irgendwie auf ein riesiges oder sehr hohes Risiko hindeutet. Also finanziert ist das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 60%. Das Eigenkapital wurde vom letzten Jahr auf das Jahr 2020, also Geschäftsjahr, erhöht um ca. 10% auf 245 Millionen. Das gibt einen Umsatz von 724 Millionen. Ist schon sehr solide finanziert. Da kann man nichts sagen.
Geil, ich sehe gerade, Einhell produziert auch elektrische Cityroller. Das heißt, da werden auch, glaube ich, gerade neue Geschäftsmodelle erschlossen. Sehr, sehr spannend.
Ja, genau, das machen sie auch. Also gerade diese Verbindung zwischen dem sehr traditionellen Werkzeug und dem etwas neueren Batteriegeschäft. Ich denke, da werden mit Sicherheit auch in Zukunft noch viele weitere Produkte auf den Markt kommen. Aber wie gesagt, insgesamt halt ist das so eine Mischung aus traditionellem Werkzeugherstellern mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und guter Aussicht in den asiatischen und südamerikanischen Märkten. Wir wollen natürlich von euch wissen, wie haben euch die Titel gefallen? Was glaubt ihr, machen die in den nächsten Jahren einen ordentlichen Kursgewinn? Oder würdet ihr sie eher nicht auf die Watchlist setzen? Schreibt uns auf Instagram. Lasst uns gerne auch eine Rezension auf Apple Podcasts da. Wir freuen uns über jegliches Feedback.
Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder etwaigen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.